Das heißt, dass häufig so ein hohes Trainingsvolumen, Trainingsintensität und auch ein Anspruch an das Training kombiniert wird mit einem relativ restriktiven Essverhalten. Also das dann Ausklammern ist von verschiedenen Lebensmitteln oder gerade das Einsparen oder auch die Angst vor Kohlenhydraten.
Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest. Ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creator. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter fit_laura. Dort gibt's jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, alltagstaugliche Rezepte. Schön, dass du hier bist. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es um ein Thema, das im Performance-Kontext immer wieder für Diskussionen sorgt. Sporternährung, Supplements und ein Thema, was ich hier im Podcast bisher noch gar nicht besprochen habe, Adaptogene. Was davon ist wirklich sinnvoll, was wird übertrieben und wo lohnt sich ein differenzierter Blick? Zu Gast habe ich heute Dr. Georg Abel, Ernährungswissenschaftler, Sportler und Coach. Wir sprechen darüber, was Sporternährung eigentlich von einer ganz normalen, gesunden, ausgewogenen Alltagsernährung unterscheidet. Ist Zucker wirklich per se schlecht oder im Training sogar strategisch sinnvoll? Und wenn ja, wie, wann und wo sollte wer Zucker einsetzen? Werden Kohlenhydrate eher unterschätzt oder überschätzt? Und wie sieht es eigentlich mit nüchtern Training aus? Und was das Thema Supplements betrifft, hier widmen wir uns heute einer Gruppe, die in den letzten Jahren extrem gehypt wurde, die sogenannten Adaptogene. Ashwagandha, Rhodiola, Ginseng, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Wir schauen uns genauer an, was steckt eigentlich dahinter? Gibt es eine klare wissenschaftliche Definition? Und wie plausibel sind die behaupteten Wirkmechanismen rund um Cortisol, Stressresilienz, Schlaf oder sogar auch Testosteron? Also wie sieht hier die Studienlage tatsächlich aus? Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo Georg, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du heute hier bist und dir die Zeit nimmst. Ich würde sagen, zu Beginn stell dich gerne erst einmal vor.
Ja, hallo Laura. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dabei zu sein und ja, mich kurz vorstellen. Also ich bin Georg von Haus aus Ernährungswissenschaftler, habe Ernährungswissenschaften in Gießen studiert, dort dann auch promoviert, habe dann verschiedene Stationen durchlaufen an anderen Hochschulen, war auch in der Lebensmittelindustrie im Produktmanagement tätig und bin jetzt an der Europäischen Hochschule für Innovation und Perspektive und darf da die Professur für Ernährungswissenschaften vertreten. Und ja, nebenbei bin ich irgendwo auch noch leidenschaftlicher Ausdauersportler. Also ich habe so gerade diesen Bezug, so kam ich auch zu dem Studium der Ernährungswissenschaften, dass man irgendwo für gewisse Belastungen, für Ausdauerbelastungen sich dann auch mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen muss. Und von daher liegt auch so mein fachlicher Schwerpunkt in diesem Bereich der Sporternährung. Und ja, ich gehe ganz gern schwimmen, Radfahren und laufen und das vielleicht auch in Kombination oder probiere mich auch ganz gern mal hier und da beim Hyrox aus.
So ja, sehr schön. Sehr schön und sehr spannend. Also gerade natürlich das Thema Sporternährung sehr, sehr passend hier für meine Zuhörerinnen. Bevor wir jetzt ins Detail gehen und in meine Fragen, die ich mir für heute überlegt habe, würde mich mal interessieren, gab es einen Moment in deiner Laufbahn, wo sich deine Sicht auf Ernährung irgendwie verändert hat? Wo vielleicht auch bei dir privat irgendwas passiert ist oder ähnliches?
Also einen konkreten Moment, glaube ich, gab es gar nicht. Das könnte ich gar nicht so an einem konkreten Moment festmachen. Ich habe natürlich über den Sport an sich dann so gewisse Erfahrungen machen müssen, zwangsweise, manchmal gewählt, manchmal unbewusst sind sie dann passiert, gerade im Ausdauerbereich, was die Verträglichkeit angeht, vielleicht von Produkten bei einem Wettkampf, treten Magen-Darm-Probleme auf, wie groß ist eigentlich dann nachher der Impact, was kann man eigentlich erreichen oder steuern über die Ernährung, wie wichtig eigentlich die Verpflegung während der Belastung ist. Das war aber eher so nicht eine einzige Moment, der da aufgetreten ist, sondern so gerade so die Erfahrung, ob das dann der nicht geplante Dixie-Stopp sein muss oder ob es auch das Energiedefizit ist, in das man reinläuft, weil die Energiespeicher, die Kohlenhydratspeicher dann entleert sind, der Hungerast beim Sport und damit so etwas zu spielen, das waren, glaube ich, so die Bereiche, die mich nachher daran auch irgendwo gereizt haben, an dem Thema Sporternährung und natürlich ganz klar, unabhängig von dem Sport, irgendwo wir essen 3 bis 5 Mal am Tag oder vielleicht teilweise mit Snacks auch bis zu 7 Mal am Tag, also irgendwo 21 bis 35 Mahlzeiten in der Woche und übers Jahr über 1200 Mal tun wir irgendwas oben in unseren Körper rein und das heißt, wir haben dadurch einen riesen Effekt oder Möglichkeiten, ob es die Körperzusammensetzung, die Leistungsfähigkeit, unsere geistige Fitness mitzusteuern und zu beeinflussen und das kam dann so nach und nach immer weiter zu meinem Interesse beziehungsweise in mein Bewusstsein. Und hat mich dann gereizt. So. Und dazu natürlich der praktische Aspekt, wenn Ernährung dann auch wirklich spürbar wird.
Ja, total spannend. Und ich glaube, viele denken bei Sporternährung, und mit viele meine ich jetzt nicht die Sportler selbst, die beschäftigen sich natürlich damit und wissen mehr Bescheid, aber vielleicht jemand, der ja mit dem Thema Sport bisher einfach nicht in Berührung gekommen ist, den das nicht so interessiert, nicht so motiviert, da denken viele bei Sporternährung zum Beispiel an Proteinshakes. Das ist ja auch so ein bisschen immer noch der Glaube, dass Proteinpulver nur für Sportler wichtig ist. Und das Thema ist ja aber eigentlich viel, viel größer. Und wenn wir uns da jetzt mal genauer anschauen, wie die Sporternährung sich unterscheidet von der normalen, ausgewogenen Ernährung, wie unterscheiden die sich? Weil was mir da jetzt zum Beispiel direkt einfällt, ist das Thema Zucker, was ja sehr, sehr häufig verteufelt wird. Und was man aber eben wie vieles im Kontext betrachten muss. Weil natürlich sollte man Zucker reduzieren und wenn man den ganzen Tag nicht aktiv ist, dann ja, sollte man wirklich sparsam damit umgehen. Wenn man jetzt aber Sportler ist und gerade vielleicht lange Strecken Ausdauer macht, dann macht es ja durchaus Sinn, davor, währenddessen und auch danach Zucker wie zum Beispiel in Form von Gels zu sich zu nehmen. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen erläutern, wie passt es zusammen und welche weiteren Unterschiede gibt es da?
Genau, das versuche ich mal. Das waren jetzt so viele Fragen mehr oder weniger in einer verpackt. Ich versuche es mal so von hinten aufzurollen. Also erstmal, wenn man jetzt Sporternährung von normaler, in Anführungszeichen, Ernährung unterscheiden möchte, würde ich erstmal sagen, dass da prinzipiell keine großen Unterschiede bestehen, weil es ja erstmal darum geht, eine bedarfsgerechte Ernährung sicherzustellen. Das heißt, wir wollen, ob das die Makronährstoffe sind, Kohlenhydrate, Fette, Proteine oder auch die Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe bedarfsgerecht zuführen. Das ist für eine Normalperson, die viel sitzt, etwas anders oder liegt vermutlich darunter im Vergleich zu einer sportlich aktiven Person. So, das heißt, da ist erstmal so die Basics, die wir tun, also eine vollwertige, eine ausgewogene Ernährung, sollte erstmal stimmig für beide das Gleiche sein. Jetzt bei der Sporternährung geht es dann noch darum, dass man natürlich irgendwo gezielt versucht, zum einen, was das Timing angeht, du hast es eben angesprochen, Energie zuzuführen. Wir haben einen erhöhten Energiebedarf, haben auch einen erhöhten Bedarf an verschiedenen Mikronährstoffen, ob das jetzt Eisen ist oder die B-Vitamine für den Energiestoffwechsel. Und dazu haben wir dann natürlich noch, du hast es eben auch angesprochen, die Energie. Wir brauchen ja, wenn wir Sport treiben, auf jeden Fall mehr Energie. Dementsprechend primär führen wir das über die Kohlenhydrate zu. Und da geht es dann natürlich darum, die in einer Form zuzuführen, dass sie möglichst schnell verfügbar sind, wenn wir jetzt unmittelbar um eine sportliche Belastung sprechen, vor der Belastung, während der Belastung oder aber auch hinterher zur Regeneration. Und das heißt, jetzt hast du diesen Bereich Zucker mit angesprochen. Was ist leicht verdaulich, was ist schnell verdaulich? Das sind natürlich schnell verfügbare Kohlenhydrate wie eben Zucker. Und man kann das eigentlich auch so ein bisschen als so ein Paradoxon in der Sporternährung beschreiben. Also wenn wir sagen, in der Basisernährung für eine gesund erhaltene Ernährung wollen wir möglichst komplexe Kohlenhydrate zuführen, die uns irgendwie sättigen, die für einen gleichmäßigen Blutzuckerspiegelanstieg sorgen und uns somit konstant über einen längeren Zeitraum mit Energie versorgen. Gibt es im Vergleich dazu in der Sporternährung eben Situationen, wo wir gezielt das vermeiden wollen, weil wir natürlich unmittelbar vor einer sportlichen Belastung, jeder kennt das, der vielleicht schon mal laufen war, wenn ich mir vorher irgendwo mein Vollkorngemüse, Vollkornreis in großen Mengen noch zuführe, dann wird das ziemlich schwer mit der sportlichen Belastung. Und das heißt, da wollen wir dann natürlich gezielt irgendwo leicht verdauliche Kohlenhydrate zuführen. Und das sind dann primär eben Zucker in den verschiedenen Varianten. Und dann gibt es da natürlich unterschiedliche Zusammensetzungen. Gerade jetzt, du hast jetzt Gela angesprochen, wenn wir von Glucose und Fructose sprechen, also den Einfachzuckern, die man in verschiedenen Verhältnissen zuführen kann, um eben möglichst viele Kohlenhydrate über unterschiedliche Transporter letztendlich im Darm nachher der Muskulatur auch zur Verfügung zu stellen. Und das heißt also, Zucker gut oder schlecht kriegt im Rahmen der Sporternährung einen ganz anderen Blickwinkel. Das heißt, letztendlich entscheidet immer der Kontext. Und wenn ich schnell und viel Energie in meinen Körper bekommen möchte oder muss, um eine sportliche Belastung durchführen zu können, dann greife ich auf schnell verfügbare Kohlenhydrate.
Ja, ich glaube, das ist oft auch das Schwierige, weil es ist ja wirklich bei vielen Themen in der Ernährung so, dass man es einfach im Kontext betrachten muss und es einfach von Person zu Person auch unterschiedlich sein kann, was jetzt Sinn macht und was nicht Sinn macht. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken und dieses direkte Sagen, das ist doch gesund und das ist doch ungesund, kann man halt meistens, wenn es korrekt sein soll, nicht so sagen. Und
Absolut, ganz kurz dazu ergänzend, also du hast es genau korrekt gesagt eigentlich, irgendwo der Kontext entscheidet immer und ich mag irgendwo immer diesen Satz, es gibt für jedes Lebensmittel den richtigen Zeitpunkt und das kann man auf der einen Seite natürlich irgendwo physiologisch entweder begründen, man kann es aber auch manchmal psychologisch begründen, denn ein Glas Wein oder auch mal ein Bier in guter Gesellschaft kann auch schmecken, also die sozialen Aspekte der Ernährung darf man da nicht außen vor lassen und wenn ich auf dem Fahrrad sitze oder mich gerade intensiv bewege, belaste, ja, warum sollte ich dann nicht auch mal einen Snickers essen oder ähnliches? Ja, also für jedes Lebensmittel gibt es den richtigen Zeitpunkt, der Kontext entscheidet.
Ja, und ich glaube gerade das Thema Kohlenhydrate ist ja was, wo es sehr, sehr viele Missverständnisse, sehr viele Mythen gibt. Wenn wir uns jetzt Kohlenhydrate anschauen und das auch im Zusammenhang mit nüchternem Training, beziehungsweise schauen wir uns erstmal die Kohlenhydrate an. Werden die, würdest du sagen, im Training eher unterschätzt oder wird es eher übertrieben, wie notwendig sie wirklich sind?
Ja, das ist so, lässt sich zwiegespalten sehen. Also als ich angefangen hatte mit dem Sport, da war es irgendwo so, mit möglichst wenig Kohlenhydraten lange Ausdauereinheiten zu machen. Gerade wenn wir es jetzt im Kontext von Sport irgendwo betrachten. Also nur auf Wasser fahren, 3, 4, 5, 6 Stunden Fahrrad. Das hat sich zunehmend immer gewandelt und natürlich ist jetzt, derzeit gibt es irgendwo Zahlen, die sagen, irgendwo 180 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zuführen, wenn wir dann vom Wettkampfsport sprechen und vielleicht auch von einem Profisportler, was natürlich Mengen sind, die man auch wieder in Frage stellen kann, die stellen das andere extrem dar. Wenn der oder die Profisportlerin das eben gut verträgt, ist immer noch die Frage, wie viel wird letztendlich davon auch oxidiert oder von der Muskulatur genutzt. Also das heißt, irgendwo gibt es auf der einen Seite immer noch so die Fraktion, die den Wert der Kohlenhydrate oder auch das Potenzial von Kohlenhydraten unterschätzen, indem sie sehr sparsam mit denen umgehen. Also ich spreche jetzt immer im Rahmen der Sporternährung. Und dann gibt es auch die andere Fraktion, die vielleicht dahingehend es eher teilweise übertreibt mit der Zufuhr der Kohlenhydrate. Und hier finde ich, so ein ganz guter Richtwert ist irgendwo immer, wenn ich eine Stunde Sport mache, brauche ich in der Regel beim Laufen oder Ähnliches keine zusätzliche Zufuhr an Kohlenhydraten. Und wenn ich dann eine Stunde, anderthalb mich bewege, dann gehe ich irgendwo auf so Größenordnungen, das geben auch die Fachgesellschaften wieder, dass ich mich irgendwo im Bereich von 30 bis 60 Gramm pro Stunde bewege. Und je länger ich mich bewege, je intensiver ich mich bewege, desto höher kann ich dann natürlich mit der Kohlenhydratzufuhr gehen. Das geht dann bis 90, 100 oder 120 Gramm pro Stunde. Das ist dann nachher so eine etwas individuelle Geschichte, gerade was die Verträglichkeit aufgeht, was die Aufnahmekapazität angeht. Das muss dann individuell am besten getestet und trainiert werden. Kohlenhydrate in der allgemeinen Bevölkerung ist natürlich so das andere Thema. Wenn ich mich wenig bewege, also einen geringeren Gesamtenergieverbrauch habe, Kohlenhydrate sind immer noch die wichtigste Energiequelle, auch meist ja schnell verfügbare, effizienteste Energiequelle für den Körper. Wenn ich mich aber wenig bewege, brauche ich davon natürlich weniger. Das heißt so, ja, für den allgemeinen Bürger bei dem derzeit primär vorhandenen Lebensstil, der ja doch irgendwo mit, ja, wir entwickeln uns ja immer mehr gesellschaftlich gesehen jetzt, individuell mag das immer unterschiedlich sein, eher zu einer sesshaften Gesellschaft hin, könnte man natürlich in Frage stellen, wie hoch dieser Kohlenhydratanteil in der Ernährung überhaupt sein muss. Und da finde ich die Faustregel irgendwo immer ganz gut, so pro Stunde Sport eine Portion Kohlenhydrate extra oder in Anführungszeichen Kohlenhydrate verdiene ich mir durch Bewegung, weil sie schmecken in den meisten Fällen ja auch ganz gut.
Ja, das stimmt. Ich glaube, was man in der Hinsicht vielleicht auch noch sagen muss, also bei mir sind jetzt wirklich der Großteil der Zuhörerinnen weiblich. Und ich glaube, was bei vielen Frauen, bei Männern kann ich es einfach nicht sagen, weil ich mit denen nicht so viele Berührungspunkte habe, dass häufig natürlich auch so ein bisschen das Thema mit reinspielt, dass Sport gemacht wird, um Kalorien zu verbrennen. Das heißt, dass sich dann vielleicht auch viele Mädels und Frauen denken, ja, wenn ich jetzt über eine Stunde laufen gehe und ich mir dann ein Gel reinhaue, dann habe ich ja eigentlich die Kalorien, die ich verbrannt hätte, schon wieder drin. Und ich glaube, das ist häufig auch so ein bisschen der Fehler, dass eben Sport gemacht wird und gerade Ausdauersport gemacht wird, um Kalorien zu verbrennen und nicht so rum gedacht wird, dass man eigentlich dem Körper Energie geben muss, damit er auch gut diese Leistung erbringt und damit er auch gut regenerieren kann. Hast jetzt du da im Leistungssport auch Erfahrungen mit, vielleicht auch bei Männern, ist es da vielleicht ähnlich oder haben die diese Gedanken gar nicht? Denken die da auch gleich so, ich brauche ja Energie, um zu leisten?
Also ich glaube, mittlerweile verändert sich eben gerade dieses Bewusstsein, so gerade was die Zufuhr der Energie angeht. Aber die Gefahr besteht immer gerade, oder sehe ich auch häufig gerade in dem Bereich, ob es der Ausdauerbereich ist oder auch gewichtssensiblen Sportarten. Das kann ja auch im Turnen beispielsweise sein oder auch im Rudern. Das natürlich ist irgendwo, ich habe so einen Spruch von einem Trainer mal in Erinnerung, der irgendwo mal gesagt hat, du trainierst wie in der Bundesliga, aber ernährst dich wie in der Kreisklasse. Das heißt, dass häufig so ein hohes Trainingsvolumen, Trainingsintensität und auch ein Anspruch an das Training kombiniert wird mit einem relativ restriktiven Essverhalten. Also und ob das dann Ausklammern ist von verschiedenen Lebensmitteln oder gerade das Einsparen oder auch die Angst vor Kohlenhydraten. Also da kann ich dich bestätigen so in der Wahrnehmung. Und das Risiko besteht eben einfach darin, dass ich natürlich, wenn ich mich unterversorge, also das mag akut ist das mal kein Problem, wenn ich mal einen Tag irgendwo weniger esse, als ich brauche. Nur wenn ich das über einen chronischen Zeitraum mache, dann laufe ich natürlich Gefahr, irgendwo mal zum einen ja Infektanfälligkeit, vielleicht auch allein die mentale Belastung, die Müdigkeit oder auch die Motivation für das Training. Das ist auch so immer ein ganz guter Indikator, finde ich, wie stark ist das Gesamtsystem belastet. Habe ich überhaupt Lust und Motivation zum Training, das Verletzungsrisiko, was steigen kann, und dann gibt es natürlich irgendwo dieses relative Energiedefizit bei chronisch reduzierter Energieverfügbarkeit für Sportlerinnen oder Sportler. Und die Gefahr, da reinzulaufen, ist, mag in den Ausdauersportarten oder gewichtssensiblen Sportarten vielleicht etwas erhöht sein, gerade aufgrund dieses Gedankengangs, ja, je weniger ich esse, je leichter ich bin, desto schneller kann ich laufen, desto wohler fühle ich mich in dem Moment vielleicht oder desto besser sehe ich vor dem Spiegel aus. Und letztendlich ist es natürlich so, für diese Stunde Laufen, die du auch gerade mit aufgeführt hast, wenn ich da, oder für die anderthalb Stunden, wenn ich da ein Gel zuführe mit 30 Gramm Kohlenhydraten und ich 120 Kilokalorien darüber zuführe, oder selbst wenn ich doppelte Menge darüber zuführe, aber ich verbrenne immer noch 500, 600 oder 700 in einer Stunde Sport, darüber sollte man sich gar nicht Gedanken machen, im Gegenteil, sondern ich führe dadurch Kohlenhydrate zu, stabilisiere meinen Blutzuckerspiegel, bin dadurch natürlich irgendwo auch konzentrierter, wacher bei der Sache, bei der Ausführung der Bewegung. Manchmal sind es ja auch komplexere Bewegungen. Vielleicht ist der oder diejenige ja auch aktiv im Spielsport, wo wir ja ganz andere Bewegungsmuster haben oder auch Anforderungen, kognitive Anforderungen, als wenn ich monoton nur laufen oder Radfahren gehe, Anführungszeichen. Und erhöhe damit natürlich auch den Spaßfaktor und ich kann das Ganze auch bei einer höheren Intensität durchführen, was natürlich höhere Intensität auch wieder bedeuten kann, ich erhöhe auch wieder meinen Energieverbrauch, was, ja, wenn es jetzt im Rahmen von einer Gewichtsreduktion stattfinden soll, natürlich dahingehend dann von Vorteil ist. Aber ich brauche auch immer ein gewisses Maß an Kohlenhydraten oder auch einen stabilen Blutzuckerspiegel, um überhaupt letztendlich, was wir verlieren wollen, wenn es jetzt um die Körperzusammensetzung geht, geht es ja immer um das Körperfett. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen weiter ausgeholt und vielleicht auch nicht mehr den Kern der Frage getroffen, aber beziehungsweise bin mir gerade nicht sicher, ob ich den etwas verloren habe.
Nein, alles gut. Sehr, sehr spannend alles. Und ich glaube, was man ja in dem Kontext vielleicht auch noch kurz ansprechen kann, ist das Thema Nüchtern-Training. Wie sieht es denn da aus? Ist das metabolisch sinnvoll oder ist auch das überschätzt? Und vielleicht auch, was ich da immer wichtig finde zu sagen, ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Unterschied. Zum einen natürlich, wie vorhin schon angesprochen, der Kontext. Wie intensiv ist die Trainingseinheit? Macht es dann Sinn, wirklich nüchtern zu trainieren? Und auch der Unterschied von Männern und Frauen, gerade wenn die Frau vielleicht eh schon nah am Untergewicht ist, ein hormonelles Ungleichgewicht hat. Da sage ich zum Beispiel, sollte man nicht nüchtern trainieren, sondern einfach zumindest einen kleinen Snack vorher nehmen, wenn man weiß, mein Hormonsystem ist eigentlich eh schon sensibel.
Ja, genau, also ganz gutes Stichwort. Ich würde es ganz gern auch nochmal so aufrollen. Was bedeutet eigentlich nüchtern Training? Also wenn wir jetzt darüber sprechen, einfach morgens Sport zu machen, ohne vorher was zu essen oder Nahrung zuzuführen. Das verstehen ja die meisten Menschen irgendwo unter nüchtern Training. Jetzt müssen wir uns ja überlegen, durch nüchtern Training ist ja irgendwo immer das Ziel, den Fettstoffwechsel zu trainieren. Also, dass der Körper überhaupt lernt, Fette zu verstoffwechseln, die als Energiesubstrat zu verwenden und damit dann entweder, ob es eine Körpergewichtsreduktion ist, anzustreben, Körperfettreduktion oder eben auch gerade im Ausdauerbereich wollen wir natürlich den Fettstoffwechsel als wesentliche Energiebereitstellungssystem trainieren. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter vielleicht nochmal unterscheiden. Der Körper hat ja zwei Speicher für unsere Kohlenhydrate. Einmal in der Leber und einmal in der Muskulatur. Die in der Muskulatur ist wesentlich größer, irgendwo 300 bis 500 Gramm. Und in der Leber sind wir bei 100, 150 Gramm. Und wenn wir jetzt nüchtern trainieren am Morgen und wir haben die Nacht geschlafen, keine Kohlenhydrate zugeführt, die Leberglykogenspeicher, die Kohlenhydratspeicher in der Leber, die dienen dazu, unseren Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Die sind am Morgen weitestgehend entleert, ja, wenn wir 6 bis 8 Stunden irgendwo geschlafen haben. Das heißt aber, wenn ich morgens laufen gehe, kann es sein, das wäre dann eben die nächste Frage, ist es überhaupt ein nüchtern Training? Was habe ich am Abend vorher gegessen? Wenn ich am Abend vorher einen Riesenhaufen Spaghetti gegessen habe, Reis gegessen habe, Kartoffeln gegessen habe und meine Muskelkohlenhydratspeicher aufgeladen habe, das heißt, in der Muskulatur, die Kohlenhydratspeicher sind noch voll am Morgen, nur mein Leberglykogen ist leer, habe ich einfach nur einen tiefen Blutzuckerspiegel. Aber in der Muskulatur habe ich immer noch die Kohlenhydrate, die primär das als Energiesubstrat genutzt werden. Das heißt, das Nüchterntraining, das vermeintliche Nüchterntraining, was ich dann durchführe, damit erziele ich gar nicht den Effekt, dass ich den Fettstoffwechsel in meiner Muskulatur trainiere, weil hier immer noch die Kohlenhydratspeicher voll sind. Das heißt, wenn ich das machen möchte, macht es Sinn, zum Beispiel, wenn ich am Tag vorher, am späten Nachmittag mein letztes Training gehabt habe und abends dann etwas reduziert Kohlenhydrat zuführe, heißt nicht auf Null gehen, aber weniger zuführe und dann am nächsten Morgen eine lockere Trainingseinheit durchführe in einer Zeit von 30 bis 60 Minuten, wenn ich jetzt vom Laufen spreche, beim Radfahren darf es ein bisschen länger sein, könnte das potenziell sinnvoll eingesetzt werden für die Leistungssteigerung, für die Unterstützung des Fettstoffwechsels. Aber an der Stelle auch immer so der Hinweis, mit Vorsicht, das zu genießen. Du hast eben auch gesagt, ist vor dem Hintergrund, selbst wenn wir vorher da einen kleinen Snack essen zur Stabilisierung des Blutzuckerspiegels, weil wir ja die Leberglykogenspeicher, weil die ja entleert sind und ich esse eine Scheibe Toast oder esse eine Banane, das, was ich eben vertrage, führt das ja nur dazu, dass ich den Blutzuckerspiegel stabilisiere. Das heißt, ich bin wacher, konzentrierter. Aber diese Kohlenhydrate kommen gar nicht mehr in der Muskulatur an. Das heißt, ich habe immer noch den Effekt auf den Fettstoffwechsel. Das heißt also, wenn meine Muskelglykogenspeicher leer sind, weil ich am Abend vorher auch wenig zugeführt habe und ich mache am nächsten Morgen eine leichte Einheit, esse dazu auch einen kleinen Snack, steht das meinem Fettstoffwechsel in der Muskulatur eigentlich gar nicht entgegen. Aber ich wäre auch immer dahingehend vorsichtig, gerade was du angesprochen hast, das wirklich nur dosiert einzusetzen, also von gar nichts zu essen, halte ich in den meisten Fällen eher wenig, sondern gerade was jetzt der Unterschied zwischen Männern und Frauen angeht, bei Frauen, die vielleicht noch etwas sensibler darauf ansprechen, was die hormonelle Stresssituation auch angeht, besteht vielleicht ein erhöhtes Risiko, dann dahingehend irgendwo negative Effekte auf hormonelle Disbalancen und alles, was damit zusammenhängen kann, wenn ich einen hohen Cortisolspiegel habe, ob das die Knochenstrukturen sind, das Immunsystem an sich ist, letztendlich aber auch die Muskelstrukturen, und die wollen wir ja erhalten, die auch mit angegriffen werden können. Also wirklich da nur mit Vorsicht zu agieren. Ja. Mhm. Vielleicht ist an der Stelle auch nochmal der Hinweis gut, dass Fettstoffwechsel nicht gleich Fettverbrennung heißt.
Ja.
Also wenn ich den Fettstoffwechsel trainiere, das mache ich ja immer nur bei einer Trainingseinheit, die wirklich in einem sehr bei niedriger Intensität stattfindet für die meisten Personen. Das kann am Anfang für Sportbeginner, Anfänger, kann das auch einfach das Spazierengehen sein und oder ein Wechsel zwischen Gehen und Laufen. Und wenn ich von Fettverbrennung spreche, das bedeutet ja, ich habe auf in jedem Fall, spielt der Fettstoffwechsel, stellt die Grundlage für die Fettverbrennung dar. Aber wenn ich Fett verbrennen möchte, beziehungsweise Körperfett reduzieren möchte, je höher mein Defizit ist, desto mehr verbrenne ich natürlich auch davon, aber die Grundlage dafür stellt der Fettstoffwechsel dar. Das heißt, da kann man nachher, wenn der Fettstoffwechsel einigermaßen trainiert ist, nach ein paar Wochen auch mit intensiveren Trainingseinheiten agieren. Ja. Mhm. Jetzt hoffe ich, dass das nicht zu verwirrend war.
Nee, ich fand, das war jetzt auf jeden Fall eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung noch. Also vielen Dank an der Stelle. Und ich glaube, jetzt gehen wir mal über zu einem anderen großen Thema, das ich heute mit dir besprechen wollte. Wenn wir ja über das Thema Performance sprechen, dann kommen wir ja früher oder später zum Thema Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel. Und der Markt ist hier ja wirklich riesig, und ich glaube, gerade für Leute, die da nicht in dem Thema drin sind, ist es sehr, sehr schwer, da durchzublicken, was ist jetzt wirklich sinnvoll, wie erkenne ich Qualität, was brauche ich? Weil meistens braucht man ja gar nicht so viel, beziehungsweise nicht nur meistens, sondern eigentlich immer braucht man nicht so viel, wie da angeboten wird und auch nicht alles hält, was es verspricht. Und mir ist da auch immer ganz wichtig zu sagen, Nahrungsergänzungsmittel, wie der Name sagt, sollte eben ergänzen. Das heißt, die Basis aus guter Ernährung, Schlaf, Stressmanagement, das sollte eben erstmal stehen. Und auch strukturiertes Training und die Nahrungsergänzungsmittel, die kommen dann eben als eine schöne Ergänzung on top. Und es gibt eine Gruppe, die in den letzten Jahren extrem gehypt wurde, immer bekannter geworden ist, das sind die sogenannten Adaptogene. Und darüber habe ich tatsächlich hier in meinem Podcast, soweit ich mich erinnern kann, noch nie gesprochen. Also dachte ich mir, es wird mal Zeit. Eine ausgewogene, sinnvolle Ernährung, guter Schlaf und strukturiertes Training bleiben also die Basis. Und genau beim Thema Schlaf möchte ich heute kurz ansetzen. Denn wir können unsere Ernährung perfekt timen und Trainingspläne bis ins Detail optimieren. Wenn die Regeneration aber nicht stimmt, dann limitiert uns das langfristig. Denn Anpassung findet im Schlaf statt. Muskelaufbau, hormonelle Regulation, mentale Leistungsfähigkeit, all das braucht qualitativ guten Schlaf. Gerade wir Frauen merken das oft besonders, weil unser Körper zyklisch ist und durch die hormonellen Schwankungen unser Einschlafen, Durchschlafen und der Tiefschlaf beeinflusst werden können. Dazu kommt, viele Frauen stellen sich häufig selbst hinten an, zwischen Job, Familie, Partnerschaft oder Verantwortung für andere. Dabei ist bewusste Erholung und Selfcare letztendlich ein Akt von Selbstrespekt, und es ist super wichtig bzw. langfristig notwendig, gut für sich selbst zu sorgen, um damit bestmöglich und auch lange für andere da sein zu können. Und damit kommen wir zum heutigen Sponsor meiner Episode. Danke an dieser Stelle an Blackroll. Das Recovery Pillow von Blackroll ist ein ergonomisches Nackenstützkissen, das Kopf, Halswirbelsäule und Nacken gezielt unterstützt. Und ich teste es jetzt selbst bereits seit ein paar Wochen und bin absolut begeistert, wie sich ein gutes Kissen auf die Schlafqualität auswirken kann. Es ist für jede Schlafposition geeignet, also egal ob du Rücken-, Seiten- oder Mischschläfer bist und es unterstützt eine neutrale Ausrichtung der Halswirbelsäule. Ihr habt zudem die Möglichkeit, es 90 Tage Probe zu schlafen, was ich persönlich super wichtig finde, weil Schlaf einfach sehr individuell ist. Produziert wird es in Deutschland und es ist Ökotex Standard 100 Klasse 1 zertifiziert. Wenn es euch interessiert und ihr vielleicht auf der Suche seid nach einem neuen, guten Kissen, ihr findet den Link in den Shownotes und mit meinem Code FITMITLAURA10 bekommt ihr 10% Rabatt auf alle nicht reduzierten Produkte im deutschen und im Schweizer Online-Shop. Und was ich richtig praktisch finde, es kommt inklusive Travelback, ihr könnt es also auch super mit auf Reisen nehmen. Und vielleicht kannst du uns erstmal erklären, was sind denn eigentlich diese Adaptogene? Gibt es dafür überhaupt eine klare Definition?
Ja, sehr gerne. Also zunächst einmal, du hast es eben schon richtig gesagt, Adaptogene erleben ja jetzt mittlerweile schon seit 5, 6, 7, 8, 9, vielleicht auch 10 Jahren einen gewissen Hype oder kommen auch immer mehr ins Bewusstsein und dementsprechend werden Nahrungsergänzungsmittel dahingehend auch angeboten. Ursprünglich stammt dieser Begriff oder beziehungsweise es gibt erstmal keine international anerkannte Definition grundsätzlich dazu. Dieser Begriff stammt schon aus den 40er Jahren von einem russischen Pharmakologen Lazarev und letztendlich, wie der Name sagt, Adaptogene, to adapt, heißt erst einmal sich anpassen an Umweltbedingungen. Und man kann es vielleicht zusammenfassen, den Begriff Adaptogene als einen funktionalen Sammelbegriff für sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe oder Pflanzenstoffe, die eben die Stressantwort des Körpers mit regulieren können oder die Widerstandsfähigkeit erhöhen können. Und ob das gegen Hitze, gegen Kälte ist oder auch Umweltgiften, so der Begriff hat mir gerade gefehlt, und das soll sich eben bei der Einnahme der Adaptogene eben auch auf den Menschen übertragen. Und man kann sich die Pflanzen dann auch dahingehend, wir sprechen ja bestimmt gleich über die ein oder andere, vorstellen, dass sie auch dort aufwachsen, wo relativ harte Bedingungen herrschen. Also ob es Höhe ist, ob wenig Wasser vorliegt oder starke Winde, große Kälte. Das heißt also, die Anforderungen an die Pflanze sind, dass diese Pflanze auch gut mit Stress umgehen muss, um überhaupt zu leben oder auch sich dann zu vermehren. Ja. Also letztendlich sollen sie unspezifisch die Stressantwort des Körpers mit regulieren und unterstützen.
Mhm. Und was sagt jetzt die Studienlage dazu? Und die Studien, die es gibt, wie qualitativ hochwertig sind die dann auch tatsächlich?
Ja, wenn man da einmal reinschauen möchte, es gibt natürlich, das lässt sich jetzt nicht, oder lässt sich natürlich auf den Großteil von Adaptogenen lässt es sich übertragen. Also wenn wir jetzt so mal prominente Vertreter, Ashwagandha oder Rhodiola oder auch Panax Ginseng heranziehen, gibt es von In-vitro-Studien, also die nur im Labor durchgeführt werden, über Tierstudien, aber auch bis hin zu Humanstudien eben relativ hohe Anzahl an Studien. Jetzt muss man aber vorsichtig sein irgendwo, alles was wir in den In-vitro-Studien nachweisen, da können dann zum Beispiel gewisse biologische Wirkungen, ob das auf zellulärer Ebene eben festgestellt werden. Bei Tierstudien werden teilweise eben Endpunkte gemessen, bestimmte biologische Marker, aber diese Studien oder die Ergebnisse dieser Studien lassen sich in den wenigsten Fällen eben auch direkt auf den Menschen übertragen. Das heißt, Anzahl der Humanstudien ist vorhanden. Gerade jetzt bei Ashwagandha gibt es da auch relativ viele und auch RCTs oder Meta-Analysen, also auch mit hoher wissenschaftlicher Evidenz. Aber man muss trotzdem sagen, dass gerade die wirklich klinischen Studien meist eine geringe Teilnehmerzahl haben, meistens nicht über einen sehr langen Zeitraum durchgeführt werden. Und dazu kommt auch immer noch, dass es teilweise nicht standardisierte Extrakte sind oder Zufuhrmengen der Adaptogene, die dann untersucht wurden. Das heißt also, insgesamt ist die Datenlage, um valide Aussagen zu treffen, immer noch sehr dünn insgesamt. Im Gegenteil, ja, dazu gibt es sogar, Entschuldigung, jetzt bin ich mal nochmal so ins Wort gefallen, dass das, wenn wir gerade von Ashwagandha sprechen, das BfR hat dazu auch eine Warnung eben ausgesprochen, da vereinzelt auch berichtet wurde von Leberschäden oder auch Unwohlsein, also wirklich auch negativen Effekten. Das heißt, sind auch nicht eine ganz unkritische oder unproblematische Substanzgruppe, die man einfach, ja, unkontrolliert einnehmen sollte. Ja.
Und waren dann diese Leberschäden, zu denen es gekommen ist, aufgrund einer gewissen Dosierung, also vielleicht Überdosierung oder wegen auch schlechter Qualität, oder waren das gar nicht die Gründe, sondern ist es tatsächlich so, dass man aufpassen sollte, generell das einfach so zu nehmen?
Also ich wäre an erster Stelle, nur weil es von Pflanzen kommt und auf in Anführungszeichen natürlich ist, können das auch mit die gefährlichsten Substanzen sein. Von daher da erstmal vorsichtig sein, was die Dosierung angeht. Und auch hier haben wir, wenn wir jetzt die Studien betrachten, oder auch jetzt hast du die Leberschäden angesprochen, das können natürlich, ist wieder die Frage, was für eine Personengruppe wird da betrachtet? Sind das Ältere, die vielleicht auch Medikamente einnehmen, die vielleicht auch gewisse Vorerkrankungen schon haben? Oder auch in den Studien gibt es Mengen, die untersucht wurden, von 120 bis 1200 Milligramm am Tag. Und das heißt, diese Spannbreite ist so groß, dass es ganz schwer einzugrenzen ist, zu sagen, ab der und der Dosierung wird es gefährlich. Also in den standardisierten Dosierungen oder auch in den Supplements, Nahrungsergänzungsmitteln, die man so findet, sind es ja meistens irgendwo so in der Größenordnung, wir bewegen uns da immer im dreistelligen Milligramm-Bereich bei den Adaptogenen, irgendwo 100 bis 400 Milligramm. Das kann aber hier und da auch etwas variieren. Und also das heißt im Zweifel, aber das hängt dann auch wieder von der individuellen Situation ab, lieber auf die Einnahme verzichten als oder gerade hochdosiert das einfach mal so unwissend oder naiv auszuprobieren. Ja.
Und was würdest du jetzt sagen, für welche Personengruppe könnte es Sinn machen, wenn man das überhaupt so sagen kann? Und bei welchen Sachen, also bei welchen Wirkungen ist jetzt hier die stärkste Evidenz, wenn wir uns jetzt speziell Ashwagandha anschauen?
Ja, okay. Genau, wenn wir an Ashwagandha denken, also da gibt es ganz gute Hinweise, dass es zum Beispiel das subjektive Angstempfinden oder auch die Stressantwort moderat beeinflusst werden kann. Was meine ich mit Stressantwort? Wie wirken die Adaptogene? Wir hatten vorhin einmal die Hypothalamus-Hypophysen-Stressachse mit angesprochen. Da können Adaptogene potenziell eben einwirken. Das heißt, darüber wird Cortisol ausgeschüttet und diese Cortisolausschüttung kann gegebenenfalls mit reguliert werden. Aber auch da ist die Studienlage wieder so, irgendwo, dass wir, wenn wir von Ashwagandha sprechen, dass es bei den Personen, die einen erhöhten Cortisolspiegel potenziell eben zu einer leichten Reduktion mit beitragen kann, aber bei Personen, die sowieso einen normalen Cortisolspiegel aufweisen, eher ein geringerer Effekt beobachtet wurde. Und das heißt also auch hier immer noch eine sehr heterogene Datenlage. Und der nächste Punkt ist, was so das subjektive Angstempfinden angeht, auch hier meistens kleine Personengruppen, heterogene Studiendaten beziehungsweise auch ein kurzer Untersuchungszeitraum. Jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, wie war der Ursprung der Frage, ach so, für welche Personengruppen genau, es Sinn machen könnte, Ashwagandha dann einzusetzen. Also erstmal, du hast es eben auch schon einmal gesagt, die Basis sollte immer stimmen. Also würde ich immer zuerst hinschauen. Also wie sieht meine Ernährung aus? Wie sieht mein Schlafverhalten aus? Wie sieht mein Bewegungsverhalten aus? Wie ist mein tägliches Stressempfinden? Also letztendlich, wie sieht mein Lebensstil insgesamt aus? Und wenn da die Basis stimmt Und ich habe dann zum Beispiel mal Phasen mit extrem hohem psychischem oder mentalem Stress. Das kann berufsbedingt sein, kann vielleicht auch zu Phasen sein, wo ich sehr viel trainiere, mich auf einen Wettkampf vorbereite. Da kann es Sinn machen, irgendwo mal über einen Zeitraum von 3, 4, 5, 6 oder auch 8 Wochen mal auf Ashwagandha zurückzugreifen irgendwo oder das zusätzlich einzunehmen. Aber man muss sich immer im Klaren sein, dass es nie die Lösung für ein Problem sein sollte. Und das ist maximal wie so ein kleiner, ja, man kann sich wie so ein Equalizer so zur Feinregulation vorstellen, aber nicht massiv, wenn die Basis nicht stimmt, irgendwo den, die Stressantwort des Körpers modifizieren wird. Und natürlich auch über die potenziellen Risiken, die damit mit einer Einnahme verbunden sein können. Also wenn ich jetzt schwangere, stillende Kinder oder Jugendliche betrachte, da würde ich immer von einer Einnahme abraten. Genau das Gleiche gilt, wenn ich Medikamente einnehme, Schilddrüsenhormone, da kann es Wechselwirkungen gegebenenfalls geben. Das müsste abgeklärt werden. Oder wenn ich mir wirklich darüber die einzig allein erhoffte Lösung verspreche. Denn da wäre immer erst der Rückblick irgendwo, wie sieht denn mein Lebensstil eigentlich aus? Also mache ich die Basics richtig? Da sind wir vielleicht auch noch bei einem Punkt, was wir am Anfang gesprochen hatten bei der Sporternährung. Viele erhoffen sich von der Sporternährung, sehen als erstes da irgendwie die Supplements, aber das sind meistens Details, die Basis muss stimmen.
Ja, ich glaube leider, dass manchmal Supplements, gerade jetzt sowas wie Ashwagandha, wie so eine Art Abkürzung angesehen wird. So, ja, ich habe immer nur 5, 6 Stunden Schlaf, anders schaffe ich es nicht. Und dann ist das die Lösung. Aber wie du jetzt gesagt hast und wie ich jetzt, glaube ich, auch noch mal gut zusammenfassen kann, sollte man es definitiv nicht als Abkürzung ansehen, sollte es definitiv nicht dauerhaft nehmen und auch nicht einfach so probieren und wirklich auch darüber nachdenken, habe ich wirklich, wirklich Stress, sodass ich sagen kann, ich teste es mal 3 bis 8 Wochen oder habe ich einfach gerade eine Phase, wo alles ein bisschen viel ist, aber dann würde ich vielleicht dennoch nach dem, was du jetzt uns erklärt hast, sagen, sollte man es nicht einfach leichtsinnig nehmen, weil es eben auch potenzielle Risiken hat und die vielleicht größer sind als die Benefits, die sich dann eben in kleinen Teilnehmerzahlen, in Studien möglicherweise gezeigt haben. Kann man das so sagen?
Genau so könnte man es sagen. Also es ist immer die individuelle Sache. Auch der Placebo-Effekt existiert natürlich. Und es kann ja auch irgendwo so ein Beitrag sein, wenn ich sage, okay, ich besorge mir jetzt das Supplement, ich nehme es ein und achte dadurch, ob vielleicht automatisch oder rein intuitiv vielleicht darauf, habe das Gefühl, ich tue mir gerade was Gutes und dadurch passe ich vielleicht mein Bewegungsverhalten an oder vielleicht auch mein Schlafverhalten parallel dazu oder auch mein Ernährungsverhalten und habe dadurch auch einen positiven Effekt, der sich dann verstärkt. Also ich möchte die Wirkung gar nicht ganz abreden, aber ich würde es nie als den ersten Ansatzpunkt sehen, sondern maximal eben als Ergänzung mal zur Feinregulation oder vielleicht auch aus Interesse ist mal zu probieren, hat es denn einen Effekt. Aber ganz klar sollte irgendwo immer als erstes der Lebensstil, der Gesamtlebensstil betrachtet werden. Und wie es so häufig heißt, also die Menschen, die sagen, sie haben keine Zeit, sich um sich zu kümmern oder für irgendetwas anderes, das sind eigentlich genau die es ja am ehesten nötig haben, wirklich auch einfach mal zu entschleunigen. Durchatmen. Ja. Und wenn's erstmal nur 5 Minuten am Tag sind, ohne irgendwas zu tun, ohne irgendwas zu machen, einfach nur zu atmen.
Das stimmt, auf jeden Fall. Und wie sieht es jetzt bei den anderen beiden aus, die du auch schon genannt hattest? Schauen wir uns mal Rhodiola genauer an.
Ja, Rhodiola ja auch, da muss man sagen, also sowohl für Rhodiola wie auch für Ashwagandha bestehen Humanstudien. Also auch hier wird ja irgendwo eine Reduktion von Stress, Erschöpfung nachgesagt. Teilweise gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, dass unmittelbar vor einer sportlichen Belastung die Einnahme von Rhodiola, also innerhalb der 60 Minuten vor der sportlichen Belastung, der Zeitpunkt bis zur Erschöpfung etwas verzögert werden kann, das subjektive Belastungsempfinden vielleicht etwas reduziert werden kann. Aber auch hier muss man wieder sagen, das sind in Anführungszeichen mehr oder weniger einzelne, also nicht Fälle, aber sehr geringe Probandenzahl, die da untersucht wurde. Was Rhodiola angeht, Rhodiola wird von der Europäischen Arzneimittelagentur eben als traditionelles pflanzliches Arzneimittel eingeordnet zur Linderung von Müdigkeit und Schwäche, wobei auch diese Stellungnahme primär eben auf Erfahrungen zurückgeht als auf auf eine große Breite an klinischen Studien. Also auch hier scheint es ähnlich wie bei Ashwagandha zu sein. Eine potenzielle Wirkung ist in jedem Fall möglich. Aber auch hier heterogene Datenlage, Langzeituntersuchungen noch nicht ausreichend. Und man muss ja sagen, egal von welchem Adaptogen wir jetzt sprechen, von der EFSA, also der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, besteht für keine dieser pflanzlichen Stoffe oder Substanzklasse irgendeinen Wirkungsnachweis bzw. zugelassener Health Claim. Also das sind ja immer die gesundheitsbezogenen Aussagen. Und vor dem Hintergrund ist es maximal immer so ein kleines ergänzendes Tool sein, aber eine ausreichende wissenschaftliche Evidenz für einen tatsächlichen Wirkungsnachweis, das wäre zu weit aus dem Fenster.
Und es gibt bestimmt andere Nährstoffe, wo es dann deutlich mehr Sinn macht, da das Geld zu investieren. Und das heißt, bei dem Panax Ginseng kann man eigentlich sich nur anschließen. Da sieht es ähnlich aus,
man kann sich dem anschließen, was die Datenlage angeht. Ich möchte die Wirkung jetzt gar nicht absprechen und auch, wie eben schon einmal gesagt, man kann das individuell auch mal für einen Zeitraum, wenn wir jetzt von 4 bis vielleicht 12 Wochen mal sprechen, auch individuell mal ausprobieren. Das kann mal Panax Ginseng, wenn es darum geht, vielleicht die geistige Leistungsfähigkeit zu unterstützen. Hier gibt es ja auch irgendwo Hinweise oder die diskutiert werden, was die Immunantwort angeht, ob es Aktivierung von natürlichen Killerzellen angeht oder in T-Lymphozyten, die diskutiert werden. Lässt sich natürlich, beziehungsweise klinische Daten dazu bestehen noch nicht, dass diese Effekte tatsächlich bei Menschen auftreten, aber das sind so potenzielle Wirkmechanismen und auch der Placebo-Effekt, den darf man natürlich nicht vergessen. Und wenn man es für einen Zeitraum irgendwo mal für sich ausprobieren möchte und einsetzt, würde da aus meiner Sicht auch nichts gegen sprechen. Natürlich immer unter Berücksichtigung der Kriterien irgendwo zu schauen, dass ich auf entsprechende Qualität achte bei der Auswahl der Nahrungsergänzungsmittel. Also da gibt es natürlich jetzt die Möglichkeiten, das als Pulver zuzuführen. Das wäre natürlich jetzt erstmal nur die Darreichungsform, ist etwas unkontrollierter, was die Menge angeht, weniger standardisiert, als wenn ich das über Kapseln vielleicht tue. Und irgendwo sollte ich darauf achten, jetzt gerade, wenn ich auch an Ashwagandha denke, vielleicht dann auf Substanzen zurückzugreifen, die patentiert sind. Da gibt es jetzt zum Beispiel das KSM-66, was standardisiert gute Qualität und auch entsprechende Bioverfügbarkeit vielleicht mitbringen kann. Und das Gleiche gilt dann auch für andere Hersteller, beziehungsweise Einnahme von Adaptogene ist natürlich immer schön, wenn ich weiß, das ist jetzt irgendwo biozertifiziert und ich habe die Angabe auch zu den tatsächlichen Wirkstoffen, denn wenn ich einen Extrakt habe, in der Regel wird dann auch immer noch angegeben, wie hoch ist der Anteil der entsprechenden Wirkstoffe, wenn ich von Rhodiola spreche, zum Beispiel das Rosavin, was dann auch irgendwo in einem Bereich von 1-3% oder auch bis zu 5% dann mit angegeben sein sollte.
Ja, sehr spannend. Dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank für diese Einordnung und den Überblick. Ich glaube, da wurde jetzt auf jeden Fall klar, ob oder für wen es sinnvoll sein kann und was man beachten sollte, wenn man eben sagt, hey, ich bin neugierig, ich möchte es einfach mal ausprobieren. Ich habe noch 3 abschließende Fragen an dich. Die bekommt jeder Gast bei mir. Und die Frage Nummer 1 ist, was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Ja, also du hast sie mir ja auch im Vorfeld geschickt, die Frage, beziehungsweise ich habe sie ja auch bei anderen Podcast-Folgen natürlich gehört. Also was aus meinem Alltag nicht mehr wegzudenken ist, ich muss sagen, also Bewegung an sich und was ich aber auch ganz wichtigen Aspekt finde, ist irgendwie auch mal ein gutes Gespräch mit einem Freund oder einer Person, die mir wichtig ist, und das darf auch gern bei einem Bier oder einem Glas Wein sein.
Sehr gut.
Das würde ich eigentlich ungern verzichten wollen im Alltag.
Mhm. Und die zweite Frage ist, was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Ja, ich muss sagen, als erstes, der Gedankenblitz, der mir da auch aufgekommen ist, das ist wirklich, dass ich beim Ironman Hawaii starten durfte. Und da meine ich jetzt gar nicht nur, dass es da um dieses sportliche Highlight ging, sondern vielmehr der Weg dahin, der auf der einen Seite gekennzeichnet war, natürlich durch irgendwo teilweise auch Rückschläge, durch die man sich durchgekämpft hat, auf der anderen Seite aber auch durch das Eingehen von Risiken, aber auch irgendwo dieses Gefühl dabei, Dankbarkeit und Demut zu spüren. Und noch viel wichtiger war dieser ganze Weg eben geprägt, gerade von zwischenmenschlichen Beziehungen auch, auf dem Weg zum, ob das zur Qualifikation war oder auch zum Erleben der Reise an sich. Also der Weg war nachher das Ziel und der eben auch geprägt durch viele persönliche Beziehungen, die auch in das jetzige Leben noch mit reinragen. Und von daher war das eigentlich eine sehr wertvolle Erfahrung.
Ja. Voll schön. Und die dritte Frage wäre, wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Ja, also ich würde sagen, ohne dass das jetzt zu groß klingen soll,
das darf das groß Leben klingen.
Das Leben und sich selbst am besten nicht zu ernst zu nehmen, immer so ein bisschen ironische Gelassenheit dabei zu haben und in vielen Sachen wirklich die Regel 80-20 durchzuführen. Mach 80% gut und 20% Spielraum, loslösen von Perfektion und loslösen von irgendwelchen dogmatischen Gedankenweisen, Gedankengut oder Handlungsweisungen. Das gilt dann ja natürlich jetzt auch in dem Bereich Ernährung und Bewegung, Training.
Ja, sehr gut. Finde ich einen sehr schönen Ratschlag. Vielen, vielen Dank. Dann sage ich an der Stelle generell danke für deine Zeit und das wirklich interessante und schöne Gespräch. Sag uns gerne abschließend noch, wo kann man dich finden, wo kann man mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Ich hoffe, es sind ein paar Infos mit dabei gewesen, die spannend und interessant sind. Ich bin eigentlich auch ganz gut über Instagram zu finden, Doc Gabel, und ansonsten auch auf der Homepage der EHIP, also der Europäischen Hochschule für Innovation und Perspektive.
Ja. Perfekt, vielen Dank. Verlinke ich natürlich gerne auch in der Beschreibung und ja, sage danke für deine Zeit.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Danke und bis zum nächsten Mal.